Finanzaffäre in Österreichs Regierung. Innenministerium spendierte mehr als 400.000 Euro für private Taxifahrten. In unserem Schwerpunkt geht es um das schwärzeste Geheimnis rund um Jeffrey Epstein. Wir sagen Ihnen, was in den ungeschwärzten Akten steht. Und im Interview des Tages, die Top-Influencerin Aingolan verrät uns, was sie insgeheim hofft, wenn sie eine Antifa-Demo sieht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir gleich zu den neuesten Enthüllungen aus den Epstein-Akten kommen, zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Dienstag. Der Freistaat Bayern hat seit Beginn der Corona-Impfkampagne im Jahr 2021 gerade einmal 166 Impfschäden offiziell anerkannt. Das geht aus einer Anfrage des bayerischen Landtagsabgeordneten René Dierkes hervor, die auf 1 exklusiv vorliegt. 4 der anerkannten Fälle endeten tödlich. Dem Dokument zufolge wurden in Bayern bislang fast 30 Millionen Impfdosen verabreicht. Damit wurde pro 180.000 Impfdosen nur ein Impfschaden staatlich anerkannt, weniger als ein Hundertstel Promille. Beobachter äußern daran erheblichen Zweifel. Erst vor wenigen Monaten kam etwa eine Studie aus Taiwan zu dem Ergebnis, dass die Moderna-Impfung in 91% der untersuchten Fälle mit Herzschäden in Verbindung stand. Auch die Zahl möglicher Todesfälle durch mRNA-Impfstoffe wird angesichts der seit 2021 deutlich gestiegenen Übersterblichkeit zunehmend hinterfragt. Dierkes selbst erklärte gegenüber auf 1, Zitat, angesichts der Datenlage ist von einer weit höheren Zahl an Impfschäden auszugehen, als uns die Staatsregierung mitteilt. Er vermutet, dass die Zahlen aus politischen Gründen bewusst niedrig gehalten werden. Seit November führt die FPÖ einen sogenannten kleinen Untersuchungsausschuss im Nationalrat. Ziel sei es, Licht in den österreichischen NGO- und Förderkomplex zu bringen. Nun erhebt die Partei schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Der FPÖ-Fraktionsvorsitzende im Ausschuss Christoph Steiner sprach am Mittwoch von systematischer Arbeitsverweigerung und fehlender Transparenz. Mehrere Minister seien trotz fixer Ladungen nicht erschienen. Damit, so Steiner, entziehe sich die Regierung der parlamentarischen Kontrolle. Auf einer Pressekonferenz nannte er ein konkretes Beispiel aus dem Innenministerium. Dieses könne erklären, warum Innenminister Gerhard Karner dem Ausschuss ferngeblieben sei. Demnach seien zwischen 2020 und 2024 rund 415.000 Euro an ein Kärntner Taxiunternehmen geflossen für den Transport von Asylbewerbern.
Da wird eine Taxifirma finanziert mit einem Werksvertrag, das dann die Asylanten von A nach B kutschiert, die Asylanten zu ihren Terminen bringt, die sie ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln unzumutbar niemals erreichen könnten. Also das, was man den Österreichern zumutet, kann man natürlich einem Asylanten nicht zumuten. Wenn der zu seinem Psychologen muss, muss er natürlich mit einem Taxi chauffiert werden. Und das lässt sich der Karner satte 415.000 Euro kosten. Dann verstehe ich vielleicht auch, warum der Herr Karner nicht in den Untersuchungsausschuss will.
Zu Jahresbeginn rechtfertigten die USA ihren Angriff auf Venezuela mit dem Kampf gegen den Drogenschmuggel. Nun greift Washington offenbar erneut auf dieses Narrativ zurück mit bislang unklaren Absichten. Nach Angaben von General Francis Donovan, dem Chef des US-Südkommandos, griff die US-Armee ein Schiff im Pazifik an. Dazu veröffentlichte das Militär offiziell freigegebene Aufnahmen. Bei dem Ziel habe es sich um eine Terrororganisation auf einer Schmugglerroute gehandelt. Der Einsatz habe im östlichen Pazifik stattgefunden, also vermutlich vor der Küste Mexikos. Auffällig ist der Zeitpunkt, denn erst am Montag hatte Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum angekündigt, humanitäre Hilfslieferungen nach Kuba zu schicken. Damit unterläuft Mexiko faktisch die US-Blockade gegen Havanna. Und auch heute beschäftigen uns erneut die Epstein-Files. Mehr als 3 Millionen Seiten aus den Ermittlungsakten liegen seit knapp 10 Tagen offen. Aber sie sind teilweise unkenntlich gemacht. Einblick in die ungeschwärzten Epstein-Files erhielten jetzt die beiden US-Abgeordneten Thomas Massey und Ro Khanna. Über brisante Entdeckungen berichten der Republikaner und der Demokrat umgehend im Anschluss.
Wir waren 2 Stunden lang drin. Da sind Millionen Akten, oder? Und in nur wenigen Stunden fanden wir 6 Männer, deren Namen geschwärzt worden waren. Mindestens einer davon ist ein US-Bürger. Mindestens einer ist ein Ausländer. Und bei den anderen 3 oder 4 bin ich mir nicht sicher, ob ihre Namen ausländisch oder US-amerikanisch sind.
Und in welchem Bereich arbeiten Sie? Ist es Finanzen, Bankwesen, Politik?
Einer ist ziemlich hochrangig in einer fremden Regierung.
Und? Einige sind. Sie sind. Einer der anderen ist eine ziemlich prominente Persönlichkeit.
Laut Massey handle es sich in den Akten um 2 Mittäter von Epstein und mindestens 4 weitere Verdächtige. Besonders brisant, das Justizministerium habe stillschweigend sogar den Absender des Foltervideos bestätigt, dass Epstein laut den Files so wörtlich geliebt habe. Es soll sich dabei um den Geschäftsmann der Vereinigten Arabischen Emirate, Sultan Ahmed bin Sulaim, handeln. Dieser ist auch auf der Webseite des Weltwirtschaftsforums genannt, wo er als treibende Kraft hinter Dubais Aufstieg im globalen Handel bezeichnet wird. Die Abgeordneten Massey und Khanna fordern jetzt vom Justizministerium, die bislang veröffentlichten Epstein-Files zu entschwärzen. Ansonsten würden sie die Namen der verdächtigen Täter im Repräsentantenhaus verlesen, so die Politiker. Es ist eine der wohl wichtigsten Fragen in der Epstein-Affäre. Wie groß ist das Netzwerk wirklich? Denn der Sexualstraftäter und Kinderhändler dürfte bei weitem nicht allein gehandelt haben. Über eine Reihe an Komplizen von Epstein berichtet der US-Sicherheitsforscher Ian Carroll im Gespräch mit Journalist Tucker Carlson.
Wir haben eine Liste von 10 Mitverschwörern erhalten, die sie seit Jahren aus einer ihrer alten Ermittlungen hatten, die aber nie überprüft wurde, weil man bzw. Cash Patel immer wieder gesagt hat, es gibt keine Mitverschwörer, es gibt keine Organisation, Epstein war ganz allein. Aber wir haben ein Dokument, das besagt, dass sie 10 Mitverschwörer hatten, von denen einer Leslie Wexner war. Sie sind namentlich bekannt und die Liste ist lang. Zum Beispiel gibt es 3 verschiedene Piloten und wir kennen ihren Namen, etwa Larry Wiskoski. Es gibt eine Menge anderer Zuhälterinnen wie Ghislaine Maxwell, aber auch Assistentinnen, die halfen, Mädchen zu rekrutieren. Es gibt viele andere Leute, die Models gehandelt, also rein und rausgebracht haben. Es gibt da einfach eine unglaublich lange Liste von Personen in den unterschiedlichsten Funktionen im Umfeld von Epstein, von denen wir ganz genau wissen, dass sie höchst verdächtig involviert waren.
Der genannte Milliardär Les Wexner war der Mann hinter der Unterwäschemarke Victoria's Secret. Epstein soll sich als Modelanwerber für Wexner ausgegeben haben, um an Mädchen zu gelangen. Doch Epstein hatte auch Verbindungen zum kanadischen Modemogul Peter Nygaard. Dieser wurde 2024 wegen Sexhandels zu einer Haftstrafe von 11 Jahren verurteilt. In Haft saß auch Epsteins Vertrauter, der französische Modelagent Jean-Luc Brunel. Die Vorwürfe: Vergewaltigung und Menschenhandel. 2022 soll Brunel in seiner Zelle Suizid begangen haben. Laut neuesten Enthüllungen aus den Epstein-Files soll auch das Model Alessia Riabankova, eine Ex-Freundin von Leonardo DiCaprio, Mädchen für Epstein organisiert haben. Währenddessen verweigerte jetzt Epsteins Zuhälterin Ghislaine Maxwell vor dem US-Kongress jede Aussage. Sie äußere sich nur, wenn US-Präsident Donald Trump sie begnadige. Auf 1-Chefredakteur Stefan Magnet hat die Epstein-Files intensiv durchforstet. In seiner Fortsetzung der Sendung Das System Epstein enthüllt er nicht nur den Kindesmissbrauchs- und Erpresserring, sondern auch die klare transhumanistische Agenda des Netzwerks. Denn sogar über Bevölkerungsreduktion wurde ganz offen diskutiert. Tiefe Einblicke, wie das Netzwerk auch nach dem Tod von Jeffrey Epstein noch weiter agiert, sehen Sie heute Abend in Stefan Magnets brisanter Sondersendung zum System Epstein. Bei Demonstrationen in Deutschland gab es in den vergangenen 1,5 Jahren mehr als 50 Angriffe auf Journalisten. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Besonders gefährlich ist die Berichterstattung demnach bei Veranstaltungen aus dem linken Spektrum sowie bei Anhängern sogenannter ausländischer Ideologien, etwa Islamisten. Dort registrierten die Behörden 22 bzw. 26 Übergriffe. Bei rechten Demonstrationen wurden hingegen 6 Angriffe gezählt. Erfasst wurden Demonstrationen im Zeitraum zwischen April 2024 und November des vergangenen Jahres. Während des Blackouts in Teilen Berlins versprach die Landesregierung, den Betroffenen Hotelkosten zu übernehmen. Bei vielen Menschen war nicht nur der Strom ausgefallen, sondern auch die Heizung. Doch mehr als einen Monat später zeigt eine Auf1-Recherche, bis heute wurde kein einziger Cent ausgezahlt. Ein Sprecher des zuständigen Bezirksamts Steglitz-Seelendorf erklärte gegenüber unserer Redaktion, vor dem Hintergrund der erforderlichen internen Abstimmungs- und Prüfschritte ist es bislang noch zu keinen Auszahlungen gekommen. Insgesamt seien rund 2800 Anträge eingegangen. Wann erste Zahlungen erfolgen sollen, ließ das Bezirksamt offen. Man verfolge lediglich das Ziel, eine rechtssichere und zugleich möglichst zügige Bearbeitung sicherzustellen. Auf1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens wies darauf hin, dass besonders auch ärmere Bewohner von Sozialbauten betroffen seien, Menschen, die auf das Geld dringend angewiesen sind. Wörtlich sagte er, sogenannte Rechtssicherheit, also das penible Beachten irgendwelcher Verwaltungsvorschriften, sind der Bürokratie erneut wichtiger als das Schicksal der Bürger. Mit den Folgen des Berliner Stromausfalls wird die Bevölkerung wie so oft vom Staat alleingelassen. Doch ohne die Anfrage von Auf1 bei der Bezirksverwaltung hätte die Öffentlichkeit von diesem Fall des Staatsversagens gar nie erfahren. Unser Sender wird auch künftig nicht müde, derartige Machenschaften ans Licht zu bringen. Dabei können Sie uns helfen mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Vor 2 Jahren überfielen Linksextremisten einen rechten Aktivisten vor dessen Wohnung im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Vor Gericht erhielten die Täter Haftstrafen auf Bewährung. Doch nun deutet sich ein Skandal an. Einer der Verurteilten, Kolja B., arbeitete vor dem Angriff als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der staatlich geförderten Stiftung Gedenkstätten in Brandenburg. Eine Tätigkeit bei einem öffentlichen Arbeitgeber ist bei einer Vorstrafe normalerweise ausgeschlossen. Der AfD-Landtagsabgeordnete Fabian Jank vermutet jedoch, dass Kolja B. weiterhin für die Stiftung tätig ist. Gegenüber Auf1 äußert er einen schweren Verdacht.
Wir haben keine Auskunft erhalten. Da hieß es, man hält sich zu Personalfragen bedeckt, man äußert sich nicht dazu. Und wir wissen jetzt eben nicht, ob dieser betroffene Gewalttäter immer noch da beschäftigt ist oder ob er eben nicht beschäftigt ist, weil die Landesregierung sagt, normalerweise will man mit diesen Leuten nicht zusammenarbeiten, aber der Arbeitgeber direkt, nämlich die Stiftung Gedenkstätten, hat sich eben nicht klar geäußert, ob derjenige noch beschäftigt ist oder nicht.
Welche Parallelen Fabian Jank zwischen den Tätern und der berüchtigten Hammerbande zieht, sehen Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Dem linken Wiener Kulturzentrum Ammerlinghaus droht die Schließung. Aus Spargründen kürzt die Stadt Wien die jährliche Förderung deutlich von bisher 300.000 auf nur noch 135.000 Euro. Damit sei der Betrieb nicht mehr finanzierbar. Ein Spendenaufruf soll das Ende des Hauses bis Ende März noch abwenden. In den vergangenen Jahren war das Ammerlinghaus nicht nur Treffpunkt für Kulturinitiativen, sondern auch für politische Veranstaltungen mit linksradikalem Einschlag. Dazu zählten Marxismuskongresse, Antifa-Treffen und ideologisch geprägte Workshops. Ob das Zentrum doch noch gerettet werden kann, ist offen. Die bisher eingegangenen Spenden liegen jedenfalls deutlich unter dem angestrebten Ziel. In 3 Tagen beginnt in München die Sicherheitskonferenz 2026, eines der zentralen Treffen des politisch-militärischen Komplexes. Die Veranstalter kündigten in einer Erklärung in Gendersprache die Teilnahme von hunderten EntscheidungsträgerInnen an, darunter etwa 50 Staats- und RegierungschefInnen. Aus Washington wird US-Außenminister Marco Rubio nach München reisen. Nicht erwartet wird hingegen US-Präsident J.D. Vance. Er hatte im vergangenen Jahr auf der Konferenz die fehlende Meinungsfreiheit in der Europäischen Union kritisiert. Die diesjährige Sicherheitskonferenz steht unter dem Eindruck einer neuen US-Verteidigungsstrategie. Diese setzt verstärkt auf den amerikanischen Doppelkontinent und den Pazifikraum. Eine Folge bleibt bislang kaum diskutiert. Die Europäische Union wird damit faktisch in einen Rüstungswettlauf gedrängt, mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken. Welche konkreten Folgen das für Europa hat, erklärt auf 1-Redakteurin Cornelia Kirchweger im Gespräch mit Isabel Janotka.
Europa muss gleichzeitig investieren in Verteidigung, in technologische Wettbewerbsfähigkeit, in den sozialen Zusammenhalt. Das heißt also, dass viele Haushalte der EU-Mitgliedstaaten an ihre Belastungsgrenzen kommen werden. Und man nimmt halt wieder neue Schulden auf, aber ist ja egal. Irgendwer muss das dann zurückzahlen. Die USA verlangt ja auch für alle ihre Sicherheitsgarantien, dass gezahlt wird oder wirtschaftliche Zugeständnisse. Das heißt also, keine Zölle für Importe aus den USA.
Doch Europa könnte sich diesem Rüstungsdruck entziehen, meint Kirchweger. Wie das möglich wäre und warum es an Ursula von der Leyen scheitert, sehen Sie im vollständigen Gespräch unter www.auf1.tv. Gürtelrose-Impfung lässt uns deutlich langsamer altern. Mit dieser Überschrift trommelte der Fokus am Montag für die Spritze. Demnach soll eine Studie von Altersforschern der University of Southern California nachweisen, dass die Injektion nicht nur vor Herpes-Zoster schütze, sondern auch das Risiko für altersbedingte Krankheiten senke. Doch ein genauer Blick zeigt, die Behauptung ist in dieser Form nicht haltbar. So seien Verbesserungen lediglich in kleinen Teilbereichen wie etwa Entzündungen feststellbar. Das Herz-Kreislauf-System dagegen bleibe unberührt. Auch beziehen sich die Daten ausschließlich auf das Jahr 2016. Langzeitstudien, die die These beweisen würden, liegen nicht vor. Der Journalist Henning Rosenbusch kommentierte den Bericht des Focus wörtlich: Früher hat man Schlangenölverkäufer gesagt. Und damit kommen wir zum Interview des Tages mit Michelle Golan, bekannt als YouTuberin Eingolan.
Hallo Michelle, du hast ja einen sehr populären YouTube-Blog, also bist YouTube-Bloggerin, mittlerweile wirklich total bekannt, machst Umfragen auf der Straße, greifst du die politische Stimmung auf, vor allen Dingen unter Jugendlichen. Dein YouTube-Blog heißt ja ein Gollang, ja. Und vielleicht kannst du mal deine Erfahrung teilen. Wie ist so die politische Stimmung unter den jungen Leuten? Es gibt da sehr, sag ich mal, brisante Videos auch teilweise. Wie nimmst du das wahr und wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Ja, vielleicht erstmal zu der zweiten Frage, wie ich dazu gekommen bin. Also ich glaube, man muss ein interessierter Mensch sein mit vielen Fragen, vor allem im jungen Alter, wenn man noch nicht so alle Strukturen verstanden hat, wie so das System funktioniert, wer uns regiert, wer uns wirklich regiert. Und ja, ich war einfach sehr jung und hatte viele Fragen auch ans Leben. Und dann dachte ich mir, okay, dann versuche ich das mal nach außen zu tragen. Dann war natürlich die Corona-Zeit und ich habe angefangen, die Demonstration zu filmen. Und ich hatte einen Kanal mit vielleicht 200 Abonnenten, ja, also super klein. Und da habe ich dann angefangen, diese Videos hochzuladen. Und auf einmal habe ich gesehen, es war ein Rieseninteresse. Menschen wollten einfach mal die andere Seite sehen. Also es gab viele, die haben sich einfach zu Hause einsam gefühlt und haben sich gefragt, bin ich allein mit meiner Meinung? Kritisiere nur ich die Corona-Maßnahmen? Und dadurch, dass sie gesehen haben, ah, da ist jemand, der hat die Demos mitgefilmt, der hat auch ein paar Menschen interviewt, hat man sich, glaube ich, auch nicht mehr so allein gefühlt. Und so hat das alles angefangen. Es war dann wirklich 2-3 Videos, die ja sehr viral gegangen sind für meinen kleinen Kanal. Und da dachte ich mir, okay, irgendwie möchte das ja gesehen werden. Und dem gehe ich jetzt mal nach. Ja, und dann habe ich schon in Berlin gewohnt, war natürlich passend, da passiert ja immer viel in der Hauptstadt. Und habe eben die Demonstration gefilmt und bin mit Menschen ins Gespräch gekommen. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Und ja, wie nehme ich aktuell die Jugend wahr? Ich muss sagen, schon sehr gespalten. Also es gibt wenige, zumindest in meinem Umfeld, die ich kennenlerne, die da ja auch differenzieren können, die vielleicht sehen, jemand hat eine andere Meinung, aber das ist in Ordnung, wir können uns trotzdem unterhalten. Ich glaube, auch gerade von der linken Seite, so nehme ich das auf jeden Fall wahr, wenn ich auf Demonstrationen bin, sind viele nicht offen für ein Gespräch und blocken das einfach immer ganz schnell ab. Und da versuche ich irgendwie so diese Brücke zu finden. Wir hatten jetzt ja auch ja an Charlie Kirk angelehnt die ja das erste Projekt gemacht, Deutschland, wir müssen reden. Und da hat man das auch gemerkt. Also wir waren bereit, mit jedem ins Gespräch zu kommen, aber die Gegenseite ist eben nicht bereit. Und da fragt man sich natürlich auch immer, wir können es anbieten, aber mehr als das ist auch dann schwierig zu machen. Wir versuchen es immer wieder und das ist ein bisschen schade zu sehen, aber ich bleibe auf jeden Fall dran. Deswegen würde ich sagen, ja, sie ist schon ein bisschen gespalten, die Seiten driften ein bisschen auseinander. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch so eine kleine Veränderung, dass halt auch die Menschen, die merken, hier läuft irgendwas schief in diesem Land, sich mehr trauen, das auch zu sagen.
Jetzt könnte man ja kritisch fragen. Ich glaube, es gibt sehr viele YouTube-Blogger mittlerweile, die sozusagen auf Klicks aus sind, die natürlich auch vielleicht so, sag ich mal, etwas explosive Szenen provozieren. Was ist eigentlich deine Motivation, dich da so reinzustürzen, auch in, sag ich mal, Mengen, die dir gegenüber sehr feindselig sind?
Ich hoffe immer noch auf ein Gespräch und ganz selten findet es auch statt. Und ich denke mir einfach nur, ich möchte hier heute, meine Mission ist es, ich gehe da jetzt rein und ich möchte eine Person finden, die mit mir spricht, auf Augenhöhe und dass wir uns einfach auch austauschen können. Meistens läuft es eben so ab, dass man einfach angeschrien wird und beleidigt wird. Aber zum Beispiel letztens bei der Buchmesse in Halle, da hatte ich dann ein wirklich gutes Gespräch mit einem Linken oder vielleicht war er auch bei der Antifa, das kann ich so genau nicht sagen. Und dieses Gespräch wurde dann eben blockiert, aber von seinen eigenen Leuten. Und das zeigt mir dann auch eben wieder, selbst wenn die eigenen da bereit sind, ja, mit uns zu sprechen, wird es trotzdem von denen geblockt. Und das ist traurig zu sehen, aber ich habe es geschafft. Das Gespräch war wirklich auf Augenhöhe und das ist immer so mein Ziel, da reinzugehen. Und ich sage auch immer zu ihnen, redet doch mit mir und erklärt mir, wie ihr denkt, weil wenn ihr das nicht tut, dann zeigt ihr immer wieder nach außen hin das, was ich auch immer predige, dass sie eben nicht bereit sind für ein Gespräch. Und durch diese Aktion zeigen sie das ja auch. Und das finde ich ein bisschen schade, aber mein Grundgedanke ist immer, heute möchte ich mit einer Person sprechen, nur mit einer Person. Manchmal klappt es so, manchmal halt eben nicht.
Du hast es ja schon ein bisschen angekratzt. Was wäre eigentlich so dein Wunsch von der Jugend, also an die Jugend von heute? Und hast du vielleicht im Laufe deines YouTube-Blogs, deiner Interviews vielleicht auch irgendwelche Entwicklungen mittlerweile gesehen? Oder könntest du vielleicht sagen, wohin die Reise geht, wie sich das weiterentwickeln wird mit der politischen Einstellung innerhalb der Jugend in Deutschland?
Also wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie ich angefangen habe, da war das wirklich noch eine Zeit, auch viele Freunde von mir, die zum Beispiel die AfD gewählt haben, haben gesagt, nein, das werde ich auf jeden Fall keinem erzählen und ich mache das nur im Geheimen, ja. Ich sage, keine Ahnung, SPD, CDU, aber eigentlich mache ich das Kreuz immer in den Blauen. Und das ist schon ein bisschen lockerer geworden. Also eben, dass sich viel mehr auch junge Menschen trauen, ihre Meinung zu sagen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das ist auch mein größtes Anliegen. Wenn wir alle nur zu Hause sitzen und nicht bereit sind für ein Gespräch und da irgendwie ja nicht sagen, wofür wir stehen, was unsere Werte sind und auch stolz darauf sind, dann ist es sehr schwierig, was zu verändern. Also ich finde, der erste Schritt ist eben, auch seine Gedanken und sein Glauben und wen man wählt und was auch immer, nach außen zu tragen und sich trauen, darüber zu reden. Wenn das immer mehr Menschen machen, dann wird es auch viel akzeptierter in der Gesellschaft. Und das sehe ich schon, dass sich das auch verändert und entwickelt und auch besser wird. Und das freut mich natürlich.
Hast du denn in deinem Privatleben auch in gewissen Lebensbereichen diesen sozialen Druck gespürt, nachdem du angefangen hast, dich sozusagen mit politischen Themen auseinandergesetzt? Hat es dich irgendwo vielleicht auch privat so richtig getroffen? Also kurz gesagt, gab es auch Opfer in deinem Privatleben?
Ja, ich bin das größte Opfer, kann man sagen. Ich habe ja zu der Zeit, wo ich auch mit YouTube angefangen habe, Schauspiel studiert in Berlin. Und ja, das habe ich so in der Öffentlichkeit noch nie ausführlich erzählt. Aber die Kurzfassung ist, ich wurde fast eben von meiner Schauspielschule geschmissen. Das hatte natürlich keine Grundlage und am Ende konnten sie es auch nicht machen, weil man kann ja nicht sagen, okay, wir schmeißen dich jetzt von der Schule, weil du eine andere politische Denkweise hast als wir. Aber wir hatten wirklich wochenlang Gespräche und auch mit der Schulleiterin und mit allen Lehrern und allen aus meinem Semester und haben eben darüber gesprochen, ob ich überhaupt auf die Bühne gehen darf.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.